Deutschlandfunk Interview.
Im sogenannten Westen ist der russische Präsident zunehmend isoliert und auch sein persönlicher Radius ist stark eingeschränkt. Zumindest in Ländern, in denen ihm die Festnahme droht. Da ist es besser, gleich selbst Gastgeber zu sein. Und so lädt Putin ab heute zum zweitägigen sogenannten Russland-Afrika-Gipfel nach St. Petersburg, um dort erklärtermaßen die Zusammenarbeit mit den fast 50 geladenen afrikanischen Ländern zu vertiefen. Und das ausgerechnet auch in Sachen Ernährung. Und am Telefon begrüße ich jetzt den Sicherheitsexperten Nico Lange. Er ist Politikwissenschaftler, CDU-Politiker ist er auch und Politikberater. Schönen guten Morgen, Herr Lange.
Guten Morgen.
Der russische Präsident also als Menschenfreund, der den Getreidedeal aus humanitären Gründen beendet hat und jetzt Alternativen vorschlägt. Werden ihm die Vertreter afrikanischer Länder das abnehmen?
Ja, er glaubt es selbst nicht. In Russland glaubt es niemand und auch die afrikanischen Vertreter glauben es nicht. Jeder verfolgt da ganz pragmatisch die eigenen Interessen. Aber es sind ja weniger gekommen, als Putin das gern hätte. Also scheint es da auch in Afrika keine Naivität zu geben.
Mhm. Bisher war die Kritik der afrikanischen Länder an Putin, an seinem Angriffskrieg, aber auch eben an dem Auslaufen des Getreideabkommens ja öffentlich sehr sparsam. Dabei sind ja gerade die auf günstiges Getreide angewiesen. Lassen wir uns doch mal dem Punkt mal bleiben. Was erwarten die denn dafür jetzt vom russischen Präsidenten, damit das auch so bleibt?
Leider ist es so, dass diese antikolonialistische Rhetorik, die Putin verbreitet, auch in der Tradition der Sowjetunion, die ja da auf der Seite einiger afrikanischer Staaten ihrer Unabhängigkeit gestanden hat, immer noch verfängt. Im Kern ist das Anti-Amerikanismus, der aber bei einigen zumindest immer noch Wirkung zu haben scheint. Das ist ja ein interessantes Paradox, weil im Grunde Putin sich ja in seinem Umfeld, im russischen Umfeld, kolonialistisch verhält. Also genau das Gegenteil von dem, was er behauptet, ist ja eigentlich die Wahrheit. Und was das Getreide anbetrifft, muss man sagen, Putin verhält sich wie ein Krimineller. Er lässt ukrainische Häfen bombardieren, blockiert den ukrainischen Handel und bietet dann Getreide an zum Verkauf, das ja teilweise gestohlen ist, weil es aus den besetzten ukrainischen Gebieten stammt. Die afrikanischen Staaten werden versuchen, für sich etwas rauszuholen. Und nicht jeder der dortigen afrikanischen Vertreter ist ja ein Vertreter von guter Regierungsführung und Demokratie.
Um das nochmal klar zu sagen, also diese Parallelstrukturen jetzt zu schaffen, unabhängig von internationalen, das war von Anfang an das Kalkül des Kreml?
Ja, ich glaube, bei diesem Afrika-Gipfel geht es auch darum zu zeigen, dass man ein besserer Freund und Unterstützer von afrikanischen Staaten ist als der amerikanische Präsident Joe Biden. Und wenn jetzt Putin jeden Einzelnen trifft, dann ist das ja gezielt gegen Biden gerichtet, der eben alle afrikanischen Staats- und Regierungschefs gemeinsam getroffen hat. Und Putin trifft selbst Vertreter von Kleinststaaten jetzt einzeln und wertet sie auf durch Fernsehübertragung der Gespräche. Ob das funktioniert, wird man sehen. Ich glaube, die sind nicht naiv, versuchen natürlich für ihre Staaten jeweils etwas rauszuhandeln, haben aber mit Russland, auch mit der Wagner-Gruppe, durchaus auch Probleme oder sehen Probleme in der Nachbarschaft, wo die Wagner-Gruppe eben Staaten destabilisiert. Also das wird vielleicht mit Show etwas alles überklebt, aber es gibt da auch schon ernsthafte Probleme in den Gesprächen.
Aber gerade nach dem gescheiterten Aufstand gegen die russische Militärführung in Russland im Juni hat das ja doch Fragen auch über die Zukunft der Gruppe in Afrika aufgeworfen. Führen Sie das doch vielleicht mal aus. Welche Interessen haben die afrikanischen Länder jetzt eben umgekehrt in St. Petersburg?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich afrikanische Staaten, die mit der Wagner-Gruppe zum Beispiel zusammengearbeitet haben. Für ganz praktische Dinge. Die Wagner-Gruppe hat ja zum Beispiel auch autoritäre Herrscher beschützt oder denen Personenschutz zur Seite gestellt. Und es gibt eine ganze Reihe von Geschäften, die in der Grauzone sind oder sogar heimliche Geschäfte sind, wo die Wagner-Gruppe zusammen mit bestimmten Akteuren in Afrika Rohstoffe exportiert hat, andere Dinge verkauft hat. Und natürlich jetzt die Frage auftaucht, was passiert mit diesen Geschäften? Wer übernimmt diese Geschäfte? Macht die Wagner-Gruppe das weiter? Gibt es andere Akteure, die das tun? Solche Dinge sind zu klären. Diese Treffen zwischen Putin und afrikanischen Staats- und Regierungschefs gibt es öfter. Was auffällt, ist, dass im Vergleich zum letzten Mal eben weniger gekommen sind. Also es scheint so zu sein, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auch für dieses Verhältnis durchaus auch negative Folgen hat und Putin versucht das jetzt ein bisschen zu übertünchen.
Würden Sie denn so weit gehen zu vermuten, dass es diesmal auch öffentlich und offen vorgetragene Kritik am russischen Angriffskrieg von Seiten der afrikanischen Länder gibt, weil die ist ja bisher ausgeblieben?
Ja, das glaube ich auch diesmal nicht, schon gar nicht in St. Petersburg. Da wird keiner jetzt Putin offen kritisieren. Möglicherweise gibt es hinter vorgehaltener Hand oder in den Gesprächen, die nicht im Fernsehen übertragen werden, aber auch Versuche, Lösungen zu finden für die Transporte des Getreides über das Schwarze Meer. Das ist für viele Staaten sehr bedeutsam. Und man kann ja nur hoffen, dass auch abseits dieses öffentlichen Showteils über mögliche Lösungen gesprochen wird.
Das wurde zumindest in Brüssel auch gleich mehrfach in mehreren Formaten getan, weil umgekehrt ist es der Ukraine ja ebenfalls sehr wichtig, unabhängig von Russland zu sein beim Export ihres Getreides. Da hat jetzt der zuständige EU-Kommissar gesagt, fast das gesamte ukrainische Getreide könnte da über die neu ausgebauten Handelswege exportiert werden. Sehen Sie das auch so optimistisch?
Ja, was die Transporte auf der Schiene betrifft, reichen die Kapazitäten einfach nicht aus. Das ist ein Versuch, aber die Mengen sind zu groß. Es braucht die Schifffahrt über das Schwarze Meer. Es braucht die Möglichkeit, dass ukrainische und internationale Schiffe ukrainische Häfen anlaufen können, um Getreide zu transportieren. Und notfalls muss das mit Eskorten durchgesetzt werden. Diese Seewege sind ja von strategischer Bedeutung und generell ist freie Seefahrt von einer Bedeutung, die weit über die Ukraine hinausgeht. Man kann Russland das Schwarze Meer nicht privatisieren lassen. Was die Lebensmittelversorgung anbetrifft, muss man doch klar festhalten, was Putin dort versucht, ist zynisch und verbrecherisch. Wenn er sich jetzt mit afrikanischen Staaten trifft und sagt, es gibt eine Knappheit bei Lebensmitteln, dann ist er doch derjenige, der durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und zum Beispiel die Bombardierung von Häfen genau diese Knappheit verursacht hat und jetzt versucht, davon zu profitieren.
Jetzt haben wir gleichzeitig gesehen, dass die osteuropäischen Staaten, allen voran ja Polen, Ungarn, darauf pochen, dass die Ukraine auch weiterhin Agrarprodukte nur eingeschränkt in die EU exportieren darf, eben auch nach dem Ende des Getreideabkommens, noch bis Ende des Jahres, um die heimischen Märkte dann nicht zu schwächen. Haben wir da gesehen, dass die Solidarität, die gemeinsame für die Ukraine, da gerade bröckelt?
Ich glaube, was wir daran erkennen können, ist, wie wichtig das ist, dass die Exporte über die Schiffe in die afrikanischen Staaten, in die Türkei und andere Abnehmer, die das weiterverarbeiten, dass die eben laufen. Weil dass die Dinge dann über den Landweg in die EU gelangen, das ist ja eine direkte Folge dieser Seeblockade und der russischen Behinderung der ukrainischen Exporte. Also auch das deutet darauf hin, der Export, so wie er gedacht war, über die ukrainischen Häfen, der muss wiederhergestellt werden.
Die NATO hat nun angekündigt, die Überwachung im Schwarzen Meer zu verstärken. Die Briten haben bereits höchstes Eskalationspotenzial vermeldet. Die beobachten ja die Region da auch verstärkt. Wie schätzen Sie das ein? Kann es da absehbar zu einer Eskalation kommen?
Ich finde es gut, dass der NATO-Ukraine-Rat, der ja neu ist, zum ersten Mal über diese Frage beraten hat, auf Antrag der Ukraine. Das Ergebnis finde ich aber noch nicht überzeugend. Also mehr Überwachung reicht nicht aus. Es braucht Schutz für die Schiffe, ukrainische und internationale Schiffe, die im Schwarzen Meer fahren. Ich glaube, dass Anrainer des Schwarzen Meeres, die Türkei, Rumänien, dazu bereit sind. Es wäre gut, wenn sie mehr Unterstützung bekämen dafür. Das ist der Weg, der aus dieser Krise hinausführt. Ich würde mir über
kurz nachgefragt, Herr Lange, aber ja, nur kurz nachgefragt. Also von den Anrainerstaaten, nicht aber von der NATO?
Naja, die Türkei und Rumänien sind ja auch Mitglieder der NATO. Es geht aber im Kern ja nicht um eine NATO-Frage, sondern es geht um die Freiheit der Seewege und internationalen Handel. Da haben auch wir Deutschen daran Interesse. Deswegen finde ich, wir könnten durchaus mehr tun dafür, dass das gelingt. Die ständige Sorge vor Eskalation ist ein bisschen auch, finde ich, immer etwas, das der russischen Propaganda in die Hände spielt. Die Erfahrung zeigt, bei einem vorherigen Vorgehen, als die Türkei gesagt hat, wir fahren jetzt los und wir begleiten den Konvoi, dann hat Putin eingelenkt und hat einen neuen Deal unterstützt. Möglicherweise ist das jetzt auch der Weg.
Sagt der Sicherheitsexperte Nico Lange hier live bei uns im Deutschlandfunk. Herr Lange, vielen Dank für das Gespräch.